Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
Anleihen aus den Schwellenländern hatten es im bisherigen Jahresverlauf schwer. Sie sind abhängig von einer lockeren Geldpolitik der Industrieländer. Manche Experten sehen daher das Tapering der Fed, also das Zurückfahren der Anleihekäufe der amerikanischen Notenbank, die möglicherweise weitere G7-Zentralbanken folgen könnten, als größtes Risiko für die Emerging Markets. Und der Start des Tapering steht kurz bevor, denn Fed-Präsident Jerome Powell hat beim Notenbankertreffen in Jackson Hole vor wenigen Tagen entsprechende Signale gesendet. Im zweiten Schritt erwarten die Märkte dann auch Zinserhöhungen. Inwieweit sich eine straffere Geldpolitik der USA auf die Emerging Markets auswirkt, ob erneut mit einer drastischen Reaktion wie 2013 zu rechnen ist und wie die Schwellenländer heute dastehen, das ist heute unser Thema und dazu begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners. Herr Altmann, warum ist denn das Tapering, also das Zurückfahren der Anleihekäufe durch die Fed, ein so großes Risiko für die Schwellenländer?
Ja, wir haben an den Märkten einen grundsätzlichen und immerwährenden Wettbewerb um Kapital. Und es gibt hier eine relativ simple Kausalkette, die für die Schwellenländer am Ende zu einem großen Problem werden kann. Wenn die Fed ihre monatlichen Käufe von US-Staatsanleihen zurückführt und am Ende vollkommen einstellt, dann wird das wohl zu steigenden Zinsen in den USA führen. Das wiederum macht US-Anleihen, sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen, für Investorinnen und Investoren attraktiver. Entsprechend ziehen viele ihre Gelder aus anderen Staaten ab, um sie dann in den USA wieder anzulegen. Der Abfluss von Kapital führt im nächsten Schritt zu einer Abwertung der Landeswährung. Gleichzeitig können sich die betroffenen Staaten aufgrund der gestiegenen US-Renditen nur zu ebenfalls höheren Renditen refinanzieren. Gerade für Staaten mit hohen Haushaltsdefiziten ist das ein Problem. Und im Extremfall können am Ende dann Finanzierungsprobleme bei den Importen und sogar eine Rezession stehen.
Das kann also wirklich drastische Folgen haben. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf Jackson Hole, das jährliche Treffen der Notenbanker, das ja gerade zu Ende gegangen ist. Dort hat Notenbankpräsident Jerome Powell, wie gesagt, tatsächlich Signale für einen Tapering-Zeitplan gesendet. Was heißt das jetzt?
Jerome Powell hat die Märkte ganz klar auf eine Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe noch in diesem Jahr vorbereitet. Gleichzeitig hat es Powell geschafft, die Reduzierung und am Ende die Einstellung der Anleihekäufe nicht als direkten Vorboten von Leitzinserhöhungen zu inszenieren. Und das ist an den Börsen sehr gut angekommen.
Also, dass Powell trotz des bevorstehenden Tapering die Märkte beruhigt, ist ja sehr wichtig, wenn man an 2013 denkt, als der damalige Fed-Präsident Ben Bernanke ein Tapering ankündigte und damit einen plötzlichen Anstieg der Anleiherenditen mit anschließender Kapitalflucht auslöste. Das Phänomen wird als Taper Tantrum bezeichnet. Wie hoch ist denn das Risiko eines erneuten Taper Tantrums?
Vollständig ausschließen können wir das Risiko eines erneuten Taper Tantrums nicht. Nach Jackson Hole ist ein erneutes Taper-Tantrum aber noch einmal deutlich unwahrscheinlicher geworden. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen setzt die Fed, vor allem in Person von Jerome Powell, alles daran, die Kommunikation deutlich vorsichtiger zu gestalten. Denn Jerome Powell hat beim Thema Tapering absolut kein Interesse daran, in die Fußstapfen von Ben Bernanke zu treten. Zum anderen ist die Ausgangslage in vielen Staaten deutlich besser als 2013. Ich denke, darauf werden wir im weiteren Verlauf des heutigen Podcasts sicherlich noch ausführlich zu sprechen kommen.
Auf jeden Fall, das werden wir. Welche Länder waren 2013 aber von dem Taper Tantrum besonders betroffen?
2013 waren das schwerpunktmäßig 5 Staaten, die aggregiert unter Namen wie die fragilen 5 oder auch die zerbrechlichen 5 bekannt geworden sind. Im Einzelnen waren das Brasilien, Indien, Indonesien, die Türkei und Südafrika. Bei diesen 5 Staaten sprechen wir nur für das Jahr 2013 über Währungsabwertungen relativ zum Dollar von 26-37%.
Also wirklich heftige Reaktionen mit natürlich schweren Auswirkungen auf diese Staaten. Wenn wir die Situation von damals mit heute vergleichen, also wie Sie es gerade angesprochen haben, wie sehen denn aktuell die Ausgangsbedingungen für die Schwellenländer aus im Vergleich zu 2013? Stehen sie heute besser da?
Die Frage lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten. Im Vergleich zu 2013 gibt es hier aber sicherlich viel Licht, aber eben auch einige Schatten. Viele Staaten profitieren noch immer von dem vergangenen Jahr in Kraft getretenen und Covid-19-bedingten Zahlungsaufschub und auch Stundungsmaßnahmen.
Sie sagen jetzt, viele Schwellenländer profitieren immer noch. Welches Ausmaß haben denn diese Zahlungsaufschübe und Stundungen? Also über welche konkreten Maßnahmen und Summen sprechen wir denn hier?
Nehmen wir hier vielleicht einmal Angola als Musterland. China hat Angola Schulden in Höhe von 6,2 Milliarden US-Dollar erlassen. Die G20 haben gegenüber Angola auf Couponforderungen in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar verzichtet. Und dazu kommen 4,5 Milliarden US-Dollar vom Internationalen Währungsfonds, die auf 3 Jahre verteilt ausgezahlt werden.
Das ist natürlich eine deutliche Erleichterung, aber natürlich nur temporär. Die Gelder müssen ja irgendwann trotzdem zurückgezahlt werden. Das heißt, für die Beurteilung der Emerging Markets muss man natürlich auf andere Kennzahlen schauen.
Ja, interessant sind hier Zahlen wie der Leistungsbilanzsaldo, die Kreditwachstumsrate, die Inflationsraten, die Währungsentwicklung, der Anteil der Staatsschulden in ausländischer Hand und auch die Währungsreserven.
Also eine ganze Reihe. Wir gehen einfach mal genauer auf diese Punkte ein und starten mit den von Ihnen auch als erstes angesprochenen Leistungsbilanzen. Die sind ja ein wichtiger Indikator dafür, wie anfällig ein Staat ist. Denn wenn ein Land deutlich mehr importiert als exportiert, also ein hohes Leistungsbilanzdefizit aufweist, hat es hohe Devisenausgaben und ist auf ausländisches Kapital angewiesen.
Im Durchschnitt sind die Leistungsbilanzen deutlich ausgeglichener, als das 2013 der Fall war. Allerdings gibt es immer noch einige Staaten, die hier hohe Defizite ausweisen. 3 Staaten zeigen hier ein Defizit oberhalb der als kritisch angesehenen Marke von 4% des Bruttoinlandsproduktes. Und das sind Kenia, Rumänien und Nigeria. Dagegen haben sich Staaten wie Russland und Brasilien im Vergleich zu 2013 deutlich verbessert.
Also kann man sagen, unterm Strich durchaus eine Verbesserung, was die Leistungsbilanzen angeht. Wie sieht's denn beim Kreditwachstum aus? Wie ist hier die Situation im Vergleich zu 2013?
Ganz klar positiv ist, dass sich die Kreditwachstumsrate in den Schwellenländern deutlich abgeschwächt hat. Wir sprechen jetzt von einer nachhaltigeren und auch gesünderen Wachstumsrate. Oberhalb von 15% gilt diese Kreditwachstumsrate allerdings als instabil. Und diese Schwelle reißen aktuell die Türkei, Argentinien, Nigeria und Ungarn.
Also wenn man von den 4 Staaten absieht, insgesamt auch hier eine Verbesserung. Kommen wir mal zu den Inflationsraten, die ja auch immer ganz wichtig sind. Was können Sie dazu sagen?
Hier ist das Bild gemischt. 2013 war Argentinien das einzige Schwellenland mit einer Inflation im zweistelligen Bereich. Jetzt liegt Argentinien mit 45% noch einmal deutlich höher. Und auch Nigeria und die Türkei werden dieses Jahr wohl zweistellige Teuerungsraten aufweisen. Dagegen wird Indonesien am unteren Ende der Skala wohl gerade mal auf 3% kommen.
Gucken wir vielleicht auch mal auf die Währungen der Schwellenländer, die ja immer stark reagieren. Könnten sich die Abwertungen wie 2013 und 2014, als sie auf breiter Front eingebrochen sind, wiederholen? Da gab es ja im vergangenen Jahr schon starke Einbußen.
Genau wie Sie sagen, müssen wir auf der Währungsseite festhalten, dass viele Währungen im Jahr 2020 sowie in den ersten Monaten dieses Jahres schon stark abgewertet haben. Im Jahr 2021 stechen hier die türkische Lira, der brasilianische Real sowie der argentinische Peso besonders hervor. Bei der türkischen Lira liegen beim Wechselkurs relativ zum Dollar zwischen Jahreshoch und späterem Jahrestief bereits 27%. Robin Brooks, der Chefvolkswirt des Internationalen Bankenverbandes, sieht übrigens den Renditeanstieg in den USA als Auslöser für die Währungskrise in der Türkei. Bei Währungen, die schon so stark abgewertet haben, sind weitere Kursverluste im Zuge eines Taper-Tantrums zwar möglich, aber eben zumindest in diesem hohen Umfang deutlich unwahrscheinlicher.
Also kann man mit etwas mehr Ruhe rechnen. Dann müssen wir natürlich noch zur Staatsverschuldung der Emerging Markets kommen, die ja auch immer ein großes Thema ist. Hat sich die Lage hier im Großen und Ganzen auch verbessert?
Ja, schauen wir hier auf den Anteil der Staatsverschuldung, der von ausländischen Anlegerinnen und Anlegern gehalten wird. Ein höherer Anteil ausländischer Gläubiger erhöht zwangsläufig das Risiko eines plötzlichen Kapitalabzuges. Und dieser Auslandsanteil hat sich seit 2013 bei vielen Staaten erhöht. Als kritisch gilt hier ein Wert von 35% der Schulden in ausländischer Hand. Diese Schwelle reißen aktuell gleich 8 Staaten. Namentlich sind das Indonesien, die Ukraine, Kenia, Rumänien, Argentinien, die Türkei, Chile und Südafrika. Niedrig ist dieses Risiko des ausländischen Kapitalabzuges dagegen in Indien und Brasilien mit einem Anteil der ausländischen Gläubiger von nicht einmal 10%.
Jetzt ist die Gefahr des Abzugs ausländischen Kapitals bei einem hohen Anteil ausländischer Gläubiger natürlich das eine. Was bedeutet das aber für die Rückzahlung von Schulden?
Ja, schauen wir hier zusätzlich auf die Währungsreserven. Auch hier haben wir eine angespanntere Situation als 2013. In 6 Ländern reichen die Währungsreserven nicht aus, um die in den kommenden 12 Monaten fälligen Kredite zu tilgen. Und das betrifft die Türkei, Argentinien, die Ukraine, Südafrika, Rumänien und Chile.
Ein anderes Thema, ein Riesenthema, sind ja auch die gestiegenen Rohstoffpreise, was für die Schwellenländer besonders wichtig ist. Die müssten doch davon eigentlich enorm profitieren.
Ja, genau wie Sie sagen, gerade der höhere Ölpreis ist für die ölexportierenden Staaten natürlich ein großer Vorteil. Und bleiben wir hier noch einmal bei Angola. Hier kommen 95% der Staatseinnahmen aus dem Ölexport. Angola benötigt aktuell einen Ölpreis von mindestens 35 US-Dollar. Und da ist der fast doppelt so hohe Ölpreis natürlich ein Segen.
Also kann man zusammenfassend sagen, tendenziell sieht es für viele Schwellenländer heute besser aus als vor 8 Jahren, auch wenn die Staatsverschuldung ein Wunderpunkt ist bei einigen. Zudem, Sie haben es anfangs gesagt, kommuniziert Jerome Powell das Tapering auch besser als Ben Bernanke, bemüht sich zumindest drum. Also aller Wahrscheinlichkeit nach werden die Marktreaktionen in den Schwellenländern beim kommenden Tapering längst nicht so stark sein wie 2013.
Ja, davon gehe ich tatsächlich aus. Zum einen, weil die eben betrachteten volkswirtschaftlichen Kennzahlen vielfach besser sind als 2013. Und zum anderen, weil die Tapering-Erwartung diesmal schon viel stärker im Markt eingepreist ist. Einige globale Emerging Markets-Indizes stehen selbst als Total Return Index aktuell kaum höher als vor dem Covid-19-Ausbruch. Und wenn Emerging Markets-Anleihen über 1,5 Jahre nicht angestiegen sind, dann ist die Fallhöhe eben auch entsprechend niedriger.
Jetzt sagen Sie, 1,5 Jahre ohne Performance, diese Zeit umfasst natürlich auch die Corona-Krise. Wie hat sich das denn auf das Anlegerinteresse ausgewirkt?
Ja, schauen wir hier genauer auf die Kapitalflüsse. Im Zuge der Covid-19-Pandemie haben wir hier im vergangenen Jahr starke Abflüsse gesehen. Das Kapital, das im Zuge der Pandemie aus den Schwellenländern abgezogen wurde, ist mittlerweile wieder in die Schwellenländer zurückgeflossen. Das bedeutet aber auch, dass derzeit eben nicht mehr Kapital in den Schwellenländern investiert ist als vor dem Ausbruch der Pandemie. Vor der Finanzkrise und auch vor dem Taper-Tantrum waren die Investitionsvolumina jeweils deutlich höher. Und das spricht eben genau für diese These der diesmal geringeren Fallhöhe. Zumindest dann, wenn wir die Schwellenländer aggregiert als Gruppe betrachten.
Genau, die Gruppe der Schwellenländer ist ja sehr heterogen und reicht von den stabilen Investment-Grade-Staaten bis hin zu sehr anfälligen Ländern. Sie haben eine jetzt häufiger als besonders gefährdet genannt. 2013 waren das die von Ihnen auch schon beschriebenen fragilen 5. Inzwischen macht der Begriff der Tuckerns die Runde. Was verbirgt sich dahinter?
Das Wort Tuckern setzt sich aus den Anfangsbuchstaben folgender Staaten zusammen: Türkei, Ukraine, Chile, Kenia, Argentinien, Nigeria und Südafrika. Das Research der Allianz hat diesen Begriff geprägt. Und das sind eben die Staaten, die aus der Sicht der Allianz von einem überraschenden, frühzeitigen und schlecht kommunizierten Tapering der Fed besonders betroffen wären. Denn diese Staaten sind zur Finanzierung ihrer Haushalte besonders auf stetige Zuflüsse angewiesen.
Sie sagen, die Allianz hat diesen Begriff geprägt. Was sagen denn andere Marktteilnehmer? Werden neben den Tuckerns noch weitere Staaten als gefährdet eingeordnet?
Je nach Befragten fallen die Antworten durchaus unterschiedlich aus. Neben der Türkei sieht Robin Brooks als Chefvolkswirt des Internationalen Bankenverbandes Ägypten als besonders gefährdet. Und auch Nomura hat Ägypten auf der Liste der gefährdeten Staaten. Dahinter folgen auf deren Liste Rumänien, Sri Lanka und das heute schon häufiger genannte Kenia. Die Liste von HSBC sieht wieder anders aus. Hier sind Brasilien, Indonesien, Mexiko, Südafrika und auch Polen besonders gefährdet.
Also je nach Sichtweise kommen einfach andere Märkte immer ins Spiel. Jetzt ist es ja so, dass einige der Schwellenländer, insbesondere die Tuckerns, bereits einen Anstieg der Zinssätze für ihre Anleihen in Landeswährungen sehen. Was sind denn die Gründe und wie bedrohlich ist das, wenn der Anstieg länger anhalten sollte?
Die entscheidende Frage ist natürlich immer, aus welchen Gründen die Zinsen ansteigen. Und die Zinsanstiege, die wir aktuell sehen, sind zumindest in Teilen auf höhere Wachstumserwartungen im Zuge der Erholung von der Covid-19-Pandemie zurückzuführen. Das macht sie zumindest ein Stück weit weniger bedrohlich. Sollten sich diese Zinsanstiege aber ausweiten, dann können sie ganz schnell zu einem Risiko für diese Staaten werden. Denn dadurch steigen die Finanzierungskosten und gleichzeitig die Haushaltsdefizite an.
Herr Altmann, zur Einleitung habe ich gesagt, dass manche Experten das Fed-Tapering als eines der größten Risiken für die Emerging Markets sehen. Nach allem, was Sie jetzt gesagt haben, sehen Sie das aber nicht so, oder?
Ich glaube tatsächlich nicht, dass Tapering das größte Risiko für die Schwellenländer ist. Denn dieses Thema ist lange im Markt. Und Anleger und Staaten haben schon lange Zeit, sich darauf vorzubereiten. Da gibt es einige Risiken, die aus meiner Sicht aktuell größer sind und die wirtschaftliche Erholung deutlich ausbremsen können. Zum einen ist da das noch immer sehr geringe Impftempo in den Schwellenländern. Bei den höheren Rohstoffpreisen und dadurch höheren Inflationsraten ist das Bild geteilt. Nettoexporteure von Rohstoffen profitieren, während die Nettoimporteure leiden. Ein weiteres Risiko sind die geopolitischen Spannungen, sowohl zwischen den USA und China, als auch zwischen den USA und Russland. Aber auch die Bürgerdemonstrationen in Lateinamerika sowie die anstehende Präsidentschaftswahl in Chile sollen nicht unerwähnt bleiben.
Also ein ganzer Strauß von Problemen sozusagen. Jetzt zum Schluss aber nochmal die Frage für die Anleger, Herr Altmann. Sollte man in Schwellenländeranleihen investieren? Gibt es mehr Risiken oder gibt es mehr Chancen?
Sie wissen ja, Frau Lang, dass ich an dieser Stelle ungern Empfehlungen ausspreche. Klar ist, dass es keine risikolosen Investments gibt. Die Risiken, die mit Investitionen in Schwellenländer einhergehen, sind nicht niedrig. Umgekehrt haben Anlegerinnen und Anleger hier aber auch die Chance, mit höheren Renditen belohnt zu werden.
Dann kommen wir vielleicht auch nochmal auf das Thema Volatilität. Sie haben in unserem Podcast ja jetzt mehrfach Angola auch als Beispiel verwendet. Über welche Chancen im Sinne von Rendite und Risiken im Sinne von Volatilität sprechen wir denn hier?
Ja, eine 2029 fällige und in US-Dollar begebene Anleihe rentiert hier aktuell mit einer Rendite von 7,3%. Das ist ein Aufschlag von mehr als 6% gegenüber einer US-Staatsanleihe. Über die letzten 12 Monate lag die Volatilität dieser Anleihe bei 15% und damit etwa dreimal so hoch wie die der vergleichbaren US-Staatsanleihe.
Also es ist wie immer, wo hohe Renditen winken, lauern auch hohe Risiken. Haben Sie abschließend denn gar keine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer?
Doch einen Rat kann ich an dieser Stelle gerne geben. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio breit und ausgewogen. Dann können riskantere Investments wie Schwellenländeranleihen eine attraktive Beimischung sein.
Herr Altmann, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen für Ihre interessanten Erläuterungen. Und damit verabschieden wir uns nun von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind am 15. September, wenn die nächste Folge von Hashtag Volatility erscheint. Schon am kommenden Freitag, am 3. September ab 7 Uhr, erwartet Sie eine neue Folge des Podcastes 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Bis dahin, alles Gute.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.